Ja.
Welche ist heute?
26. Ach, ich habe doch diese. Jetzt habe ich es nur noch nicht. Ich hab das mal rausgeschrieben und ich habe nämlich die Übersetzung gefunden von diesem Gebet, ne? Und das könnte man gerade mal durch die Maschine jagen, ne?
Also,
wenn
ja.
Jeder eins haben kann, das haben wir übersetzt. Ich habe da jetzt eigentlich nur ein Wort abgeändert. Sonst kann man das eigentlich so überleben. Es ist keine. Es ist da so ein Mittelding zwischen einer wörtlichen und einer. Ich versuche das ein bisschen in etwas in Klang reinzubringen. Du kannst ja erstmal auf die Vedisch lesen, ne? Nam dai choi chen se chi sai chi ten ten chen bai me re leng ge be ze ye ai ni de nai we che ge sa choi choi de ge choi la sa sa lo choi gan chi se song we bai chen de sam boi che be die zweite Zeile.
Bei Ying.
Ja. Ying hat hinten am Schluss ein Za, da macht man es eins unter das Ga, macht man dann noch so ein Za drunter. Das ist korrekterweise verbessert, ne? Macht man das unten drunter.
Kannst du die Zeile machen?
So machen wir das da. Ne? Ja. Vom Deutschen her ist es praktisch, manche Stellen ist es tibetisch ja so kryptisch, ne? Einfach nur so ganz Worte, die nur was andeuten. Die man ja gar nicht, ohne jetzt das in Sätzen zu umschreiben, sonst übertragen kann. Zum Beispiel steht da im letzten Vers, steht da diese Rimni im Tibetischen, das heißt dann Kierim und Sokrim. Ne? aufbauende Phase und vollendende Phase. Ne? Also in dieser Kurzfassung, das heißt ja, also wenn da steht zwei Erfolge, ne? Dann ist das praktisch, ne? Weil man ja immer Kirim und Sogram abwechselnd macht. Aber ist, das muss man halt, man kann das nicht in der Sprache übersetzen, die total allgemein verständlich ist und gleichzeitig auch so knapp wie im Original. Und was muss man noch erklären? Ja, das eine hatten wir ja schon besprochen, das habe ich aber noch nicht fragen können, ob das jetzt der vierte Körper oder wie ich das damals da geschrieben habe, vier Körper sind. Ist das der vierte Buddha-Körper oder die vier Körper der großen Freude sind? Das muss nochmal geklärt werden. Sonst ist, glaube ich, wobei König hier für Siegreicher steht, ne? Also für Buddha, König, Vater. Habe ich damals wohl gedacht, das Wort Siegreich klingt zu lang und passt da nicht so hin. Naja, so ist das halt da. Das kann man natürlich auch nicht, keine Fassung für die Ewigkeit. So, gut, jetzt haben wir das. Und dann gehen wir mal mitten in die Sache wieder hinein. Zenni Yongso Shepani.
Welche
das? Das ist Vers Nummer 38. Und zwar ist, wenn ihr euch erinnert, wo wir uns befinden, in der Erklärung der Unterscheidung von Dharma und Dharmata-Erscheinung und ihrer Natur, davon in der Erklärung von, was ist die Natur von Erscheinung, sind wir im sechsten Punkt, nämlich der vollständigen Transformation. Und die vollständige Transformation wird erklärt in 10 Punkten, wobei der sechste von diesen 10 Punkten die Grundlage ist, auf der diese Transformation stattfindet, nämlich die ursprüngliche Weisheit, die selber frei ist von Vorstellungen. Und diese ursprüngliche Weisheit frei von Vorstellungen wird wiederum in 6 Punkten erklärt, wovon wir dann jetzt im fünften sind, nämlich der Besprechung der im sechsten Punkt sind wir, nämlich dem, was zu wissen ist, glaube ich, ne? Ja, und im sechsten. Zu kennen als Gegenmittel in seinen Merkmalen, in seinem besonderen Unterschied und in seiner Funktion. Gut, wie weit das Gegenmittel ist, haben wir gestern gesehen. Gegenmittel gegen die 5 Arten von Vorstellungen, die uns daran hindern, die Wirklichkeit zu erkennen. Jetzt taucht dann so die Idee auf, was man vielleicht jetzt so meint, was jetzt ursprüngliche Weisheit ist. Das Problem ist, dass, sagt der Mipham jetzt am Anfang dieses nächsten Abschnittes, dass wir diese ursprüngliche Weisheit eigentlich gar nicht direkt aufzeigen können. Wir können nicht direkt darauf hinweisen und sagen, hier, aha, das ist es. Ne? Kann man nicht mit Finger darauf zeigen. Die einzige Art und Weise, wie man es darstellen kann, ist, indem man umgekehrt ausschließt, was es nicht ist. Das ist ein grundsätzliches Vorgehen, was man ab und zu anwenden muss. Robert hat es dann im Teaching eben gerade nochmal so sehr schön verdeutlicht. Er sagt, wenn man hier die Hand sagt, wenn jemand fragt, was ist denn Hand, ne? Dann ist ganz einfach, man zeigt euch jetzt auch hier, das ist Hand, ne? Okay, dann weiß es jeder, ne? Wenn man aber jetzt das Leersein der Hand, ne? Oder die Leerheit der Hand, wie man das sagen will, ne? Die Leerheit der Hand von Hand, wenn man die zeigen will, da kann man eben nicht so machen, ne? Sondern da muss man genau sagen, was dieses Leersein nicht ist, ne? Und dann kommt, also indem man ausschließt, durch Ausschließen oder Abgrenzen, kann man dann zu dem Verständnis davon gelangen, was das Leersein der Hand von Eigenwesen ist. Und indem man zum Beispiel feststellt, dass es nicht eins, dass es auch nicht viel ist. Und dann kriegt man ein Verständnis davon. Und genauso muss man jetzt hier auch machen mit dieser ursprünglichen Weisheit. Die kann man auch nicht mit dem Finger aufzeigen, sondern da muss man ausschließen, was es nicht ist. Wie bereits schon mal erwähnt, verschiedene Zustände, die auch mal vorübergehend frei von Vorstellungen sind, so ähnlich sind, sich so anhören, aber die im Grunde aber Pseudo-Zustände sind und auf keinen Fall Weisheit und auch nicht dauerhaft vorstellungsfrei. Erstens nicht dauerhaft vorstellungsfrei und dann auch auf keinen Fall Weisheit. Denn der Ausdruck Yeshe im Tibetischen, der schließt eigentlich dieses Wissen da auch ein. Ne? Weisheit oder Wissen, da muss etwas sein, was erfahren wird. Dann ist einfach nicht nur so ein totales Blackout, wo einfach überhaupt kein Gedanke und nichts mehr da ist, sondern so ein Vakuum. Ne? Das ist es nicht, sondern das ist an sich bewusst werden. Gut, das ist gleich hier am Anfang nochmal kurz zusammengefasst. Wo sind wir denn? Die 10, die Jungs und Schäfer. Lieber Mito, Jeschene, 10, die Jungs und Schäfer, die Mito und Sorg und die Holzern und Bangabhang. Man soll also die Charakteristika von ursprünglicher Weisheit dadurch kennen, indem man 5 Arten von Missverständnissen vermeidet, die aufgibt. Das ist hier praktisch in dem Satz gesagt. Der Satz ist so, wenn man es so liest, hier völlig unverständlich. Ne? Das sind alles nur Worte, die unter denen sich eine Erklärung erstmal doch verbirgt. Ne? Das hier steht hier, Zeni, Jungs und Schäferni, die genaue Kenntnis, die vollständige Kenntnis der Merkmale ist das Freisein und das nicht die, ohne Geistesbetätigung, wenn man so sagen will. Man kann diesen Satz lesen, wenn man alle diese nachfolgenden, das ist mir jetzt so mal aufgefallen, wenn man alle die nachfolgenden Worte auf das erste bezieht. Das erste heißt hier keine Geistesbetätigung oder Geist nicht betätigen. Das erste Wort. Ich hatte im Englisch steht lack of thought, lack of the process of thought. Ne? Eigentlich ist es nicht vom rein vom grammatischen her, nicht die Abwesenheit von Gedanken, sondern es heißt Gedanken nicht zu betätigen. Aber das kommt hier auch selber raus. Ne? Man kann also sagen, mal hier ohne Geistesbetätigung und dann darüber hinausgegangen zu sein, nämlich über Geistesbetätigung hinausgegangen sein, dann Nirvati, völlige Beruhigung, völlige Ausfallen oder Abgeebt sein, dann von Geistesbetätigung Mogeldön, das wäre dann das, was von seiner Wirklichkeit her, wenn sein Wesen her schon ohne Geistesbetätigung ist, Montag sinnbar, ist das, was eigentlich daran festzuhalten an den Anzeichen einer offensichtlichen Geistesbetätigung. Das sind 5 verschiedene Aspekte, die aufgegeben haben, sind es dann die Merkmale von ursprünglicher Weisheit. Motiv von diesem Merkmal. Ja, das Anhaften an Zeichen, an offensichtlichen Anzeichen, wörtlich dass Geistesbetätigung vorhanden ist. Das macht so keinen Sinn, das muss man gleich nochmal durchsprechen. Also steht es eigentlich da im Montag sinnbar. Oder das Montag. Eigentlich, wenn man es von der Bedeutung her korrekter sagen, dann müsste man sagen, das Anhaften am Nichtvorhandensein von Geistesbetätigung trotz offensichtlicher Anzeichen für ihr Auftreten. Ja, so. Naja, kommen wir gleich mal dazu. Diese 5 Dinge da aufgegeben zu haben, das sind, dann hat man praktisch kann man ursprüngliche Weisheit verstehen in ihren Merkmalen. Oder anders gesagt, von diesen 5 Sachen abgegrenzt, was dann übrig bleibt, ist dann nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit. Was sind diese 5 Zustände? Also es kommt erstmal mal diese allgemeine Erklärung hier. Warum muss man das also erstmal hier indirekt erklären? Nampa mito beyeshi di mikar sabal nampa tia matonga kiriya nintenda yinme chi tutam di di tonga yin de tsur di mulong suktar. Ja. Also diese ursprüngliche Weisheit, die frei ist von Vorstellungen, sagt Nipam hier, die ist nichts, was auch immer, was wir in irgendeiner Gestalt wahrnehmen können. Wir können es also nicht in irgendeiner Form oder so wahrnehmen, können es auch nicht irgendwo erblicken oder auffinden. Es ist kein Bezugspunkt. Und Namatia Matonga La Tiramit Simpamödi. Also nicht irgendetwas wir als irgendetwas erfassen oder begreifen können. Und trotzdem ist es, wird durch diese ursprüngliche Weisheit die Soheit aller Erscheinungen gesehen. Und diese Art und Weise, diese zu sehen, ist praktisch so wie für einen Blindgeboren Formen sind. Das heißt also, jemand, der noch nie Formen gesehen hat, der kann sich auch da gar nichts drunter vorstellen. Diese ursprüngliche Weisheit ist für uns sozusagen, wir sind die Blindgeborenen, so wie, dass wir da überhaupt kein Bild davon machen können, genau wie einer, der blindgeboren ist, wenn man ihm von bestimmten Formen und Farben erzählt, diese Worte ihm einfach nichts sagen. Keiner, der ihm vorher, mit dem man das halt vereinbaren können, dass das Rot und Rund, was das alles sind, weil er nie darüber hat kommunizieren können, sondern niemanden Finger drauf zeigen können, deswegen ist es für ihn so nicht nachvollziehbar. Und weil es in, weil diese ursprüngliche Weisheit deshalb etwas ist, was sich in dem, was wir hier sehen, also in der Welt, in den Erscheinungen unseres Lebens, direkt sehen, nichts ist, was wir aufzeigen können, wo wir positiv darauf hinweisen können, das und das ist es. Obwohl jetzt diese Natur von dieser ursprünglichen Weisheit, ihr Wesen völlig frei ist von Gedanken, von Vorstellungen, sieht sie alle die alle Arten von Natur von Erscheinungen Mixum Manner
bist du jetzt noch bei der
zweiten Teil
38.
38 in der zweiten Zeile, zweite Hälfte.
Bei dem Kommentar, oder?
Mhm.
Ja.
Ja. Weil sie eben von sich aus im Wesen her völlig ohne Gedanken ist, ist dann, wenn man diese, wenn man frei von Bezugspunkten die Soheit, die Natur der Erscheinung in fehlerfrei erkannt hat, gibt es nichts, was auch immer, was in dieser Welt, was man begreifen könnte als etwas, was ähnlich wäre zu der Natur von Erscheinung. Es gibt kein Beispiel dafür, denn man kann es nicht irgendwie aufzeigen oder vergleichen. Aber es ist trotzdem nicht etwas, was überhaupt nicht zu wissen wäre. Das ist nicht etwas, ein Zustand, wo überhaupt nichts zu wissen wäre, wo alle Bewusstsein, wo jedes Bewusstsein völlig angehalten wäre. Und diese Art von Abwesenheit, von Vorstellung, ist es nicht. So ist es praktisch hier erklärt. Weil man es auf der einen Seite positiv nicht aufzeigen kann, wird es jetzt abgegrenzt gegen das, die Arten von Zuständen, die eben im bloßen Aufhören und Versiegen von unserem Gedankenprozess sind, die aber noch nicht diese ursprüngliche Weisheit darstellen. Welche sind diese vier Zustände? Es sind fünf, die hier gegeben werden. Das erste ist, dass ja, normalerweise ist es so, dass wir alle Dinge in dieser Welt begreifen, indem wir Vorstellung, Begriff und den Gegenstand miteinander verbinden. Das ist also unser normaler alltägliche Umgang von Wahrnehmungsprozess. Zum Beispiel, wenn man sagt, sagt der Rinpoche ja eben in dem Teaching Feuer. Ne? Feuer hat die Merkmale heiß und brennend, die Kennzeichen von Feuer. Und dass wir also die Merkmale heiß und brennend mit dem Namen Feuer versehen, das tun wir sozusagen im Geist mit in einer Einheit vermengen. Tun wir also so als in einer Art von Verwirrung, tun wir das, das eine für das andere halten. Wir denken also Feuer, wenn wir sehen etwas und sagen, denken, das ist Feuer. Ne? Oder wenn wir etwas heiß und brennend sind, denken, das ist Feuer. Da haben wir praktisch den Gegenstand mit dem, das Objekt des Gedankens, also da, worauf diese Vorstellung hinzeigt, und diese Vorstellung selber tun wir zu einer Einheit vermengen, als ob dieser Name Feuer schon eigentlich das Feuer wäre. Wenn die Vorstellung Feuer das Feuer wäre. Das ist die Art und Weise, wie wir sonst normalerweise begreifen. Wir denken an Vorstellungen und tun diese Vorstellung mit dem Objekt dieser Vorstellung zu einer Einheit missverstehen.
Das steht ja auch mal so ein bisschen in Erfahrung.
Ja, trotzdem ist es ein Begriff. Es ist ein reiner Begriff. Es gibt nicht das Feuer an sich. Gibt es nicht, ne? Das ist einfach, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Geräusch ist, haben wir gerade keinen, ne? Sonst kommt immer ein Flugzeug gerade vorbei. Also ne, wenn man da so draußen was hört und dann in dem Augenblick dann denkt, das ist jetzt ein Flugzeug zum Beispiel oder ein Auto, da geht sofort, ne, hat man sofort das zugewiesen, obwohl Auto oder Flugzeug ja gar nicht direkt, war also gar nicht direkt zu sehen. Man hat sofort diese Idee mit der Wirklichkeit, also man hat das, die Wirklichkeit eines Autos, die man annimmt, direkt verbunden mit dieser Vorstellung, die man davon sich gemacht hat.
So, du meinst, wir sind so sicher, als ob wir das gesehen hätten, so wirklich.
Ja, und das sofort so eine Einheit zusammenpacken und auch als Einheit isolieren, sagst Feuer, und das die Idee von Feuer und die Idee von Feuer mit dem, was du da siehst. Es gibt im Grunde keine Berechtigung dafür, jetzt genau das so und so auszugrenzen. Du könntest auch diese Unterscheidung auch ganz anders machen. Das kann man in anderen Dingen ja schön, sehr schön sehen. Also neulich ja mal, ne, so einen kleinen Tisch hast, ne, den kann man auch als Hocker benutzen, ne, den als Tisch siehst, ne, oder kannst du auch als Hocker sehen. Ist einfach nur eine gewisse Willkür in der Begriffswahl, aber die macht diese Zuschreibung geht so fix vonstatten, und da verwechselt man praktisch das Ganze zu einer Einheit, obwohl die konkreten Merkmale dessen, was zu sehen, was den Sinnesorganen zukommt, ja eigentlich überhaupt keine Qualitäten hat. Also das hat keine Begriffe. Rinpoche sagte das eben noch im Rausgehen, dann hielt er das so die Hand hoch und sagte so, ich bin die Hand, ich bin eine gute Hand. so tun wir praktisch, ne? Wir gehen mit der Welt so um, als ob die Dinge uns ihren Namen entgegenrufen und sagen, ich bin die Hand, ne? Ich bin eine gute Hand. Ne? Dabei sagen die reine Sinneswahrnehmung, macht das überhaupt nicht. Das sind alles nur Etikettierungen, die wir nachher vornehmen. Also das ist der normale Prozess, wie wir im Alltag mit unserer Welt umgehen. Und jetzt kommt es hier so, das nennt man die Vermengung von Bedeutung und von Objekt und Namen. Und wenn man jetzt denkt, also dieses bloße Nichtstattfinden dieses gedanklichen Prozesses von Begreifen, das wäre jetzt das nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit, dem ist also nicht so, denn kleine Kinder, ob das kleine Buben oder Mädchen sind, oder ob das, egal was, oder ob das jetzt Tiere sind, das spielt keine Rolle, egal was, jedenfalls gerade frisch geborene auf dieser Welt, sind in dem Augenblick, wo sie auftauchen, haben sie noch keine Vorstellung davon. Also sie waren, und sie hat das dann so ein bisschen ausgemalt und sagt, also wenn da ein kleines Kind geboren wird, in dem Augenblick, und mag es, die hat zwar nichts gegen die Mutter und mag die sehr gern, aber den Namen kennt er nicht. Ne? Das ist noch nicht vorgestellt. Das dauert eine ganze Weile, bis er oder sie dann den Namen der Mutter lernen. Und kommen praktisch nur auf diese Welt und geben gleich von sich aus schon ein paar Töne, geben sie von sich. Ne? Aber sonst ist ihnen sind die Dinge noch nicht mit Namen belegt. Die kriegen sie erst allmählich beigebracht. Im Tibetischen dann sagt die Mutter dann Adi, Adi, Madi, Madi. Ne? Das heißt, sagt A, sagt A, sagt man Ma, und nachher dann wird das zu Amma zusammengemacht, ne? Zuzogen. Dann weiß das Kind dann, dass die Mutter Amma heißt. Ne? Naja, aber der Zustand, in dem ein solches Kleinkind sich befindet, ist also nicht so eine ganz totale Unschuld, wie es zunächst scheint, sondern in der sind zwar noch keine Gedanken, keine Begriffsbildung vorhanden, aber das Bewusstsein ist sozusagen schon begriffsbildungsbereit, so nennt man das dann im Tibetischen. Es ist also bereit dafür, diesen Prozess vorzunehmen, Dinge, Objekte, den Anschein von Objekten mit Namen zu belegen und das zu einer Einheit zu verquicken. Denn wenig später, schon nach wenigen Monaten oder dann nach Jahren sowieso, ist dann die ganze Welt schon voller Etiketten. Stimmt.
Da müssten die Tiere das auch haben, diese
Bereitschaft. Ja, ja, das meint, wir haben diese Bereitschaft, mit Begriffsstück zu bilden. So, das ist also dieser Zustand, in dem die Kleinkinder sich befinden, das sind Gedanken schon praktisch, Gedankenbildung ist schon vorbereitet. Das braucht nur noch den Anlass dazu, denn aus buddhistischer Sicht ist das ja nicht das erste Leben, sondern jedes Kleinkind bringt schon Gewohnheitsmuster aus dem vorigen Leben mit und die werden jetzt praktisch aufgeweckt. Ne? Und dadurch findet dann nach wenigen Monaten oder Jahren Lernzeit, dann ist die ganze Welt schon mit Begriffsbildung versehen.
Ja, wenn man das nicht passieren würde, dann muss man darauf halten, wenn die Kinder dann sterben.
Die Frage, ob das überhaupt völlig ohne Begriffsbildung abgeht. Und zu sagen, wenn der Buru Chungting, der einmal die Gitane mal lassen hätte, ne? Ko mit auf den langen Latein, der gewillt. Malan,
naja, wenn der Ko, der Bär, der Kitte, die ist, die ist, die ist, die ist, die ist, die ist, die ist,
Einmal, wenn jetzt die Mutter eben nicht sagen würde, dann würde es entweder von anderen Kindern mitkriegen, wird was anderes von anderen aufpicken und Begriffe sich bilden. Wenn man jetzt, das habe ich dann nochmal ein bisschen ausgeweitet, mal so ganz irgendwo einzeln abfährt und überhaupt keinen Kontakt herstellt, dann wird er wahrscheinlich einfach dumm bleiben. Halt dann weniger Gedanken, hat zwar keine begriffsgebundenen Gedanken, aber nichtsdestotrotz halt noch Gedanken. Und wir einfach im Zustand von Dummheit. So, das ist also der erste Zustand, der nun keine nicht vorstellende Weisheit ist. Ja, und dann kommt der zweite. Wenn dieser, normalerweise ist ja auch Gedankenbetätigung die, wenn man nachdenkt und etwas untersucht und über seine Wirklichkeit überprüft und sich Gedanken drüber macht, wenn man über dieses Untersuchen und Prüfen von das Nachdenken sozusagen völlig hinausgegangen ist, ja, ob dann ist das trotzdem noch alleine, qualifiziert das noch nicht für eine nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit. Denn schon ab dem zweiten Zustand von Dhyana oder Samten, wie es im Tibetischen heißt, praktisch die zweite von den vier Meditationsstufen, ist der Prozess des Nachdenkens völlig unterbrochen. Also dann findet ja nicht mehr statt. Trotzdem ist das, was dann da ist, nichts anderes als ein einfaches Ruhen von Bewusstsein.
Ist das Samadhi?
Samadhi heißt es nicht, das heißt Dhyana heißt das. Das entspricht den Formgötterbereich.
Sind das nicht diese Versenkungszustände, die Buddha durchgegangen ist in seiner letzten Nacht?
Das hat er auch alles durchschritten. Aber das ist für sich gesehen ist das zunächst mal auch ein weltlicher Zustand. Er hat ja alle Zustände durchschritten, aber dieser Zustand ist einer der Bereiche, der den vier Formgöttern entspricht. Den kann man aber auch jetzt mal in einer menschlichen Form diesen Verdenkungszustand erleben, aber er ist dann als Lebensraum, als Lebenszustand ist er dann der Formgötter entsprechend. Und ab dem zweiten Samten oder zweiten Dhyana, ab diesem Zustand, ist dann auch der Prozess des intellektuellen Nachdenkens auch versiegt. Das ist aber dann eben noch keine ursprüngliche Weisheit, sondern ein bloßes Ruhen von Bewusstsein, was dann irgendwann auch wieder anfangen kann und praktisch einfach so vorübergehend mal stillgelegt, soweit beruhigt. Das ist ein bloßer Ruhezustand, aber kein Zustand von Weisheit. Das wäre die zweite Abgrenzung.
Ist das ein Schiene-Zustand?
Ja, es ist praktisch ein reiner Schiene, der Schamata-Zustand. Ja, wenn jetzt also im Götterbereich ist, dann unter Umständen schlecht, ne? Weil dann hat man ja dann vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, das zu trainieren. Und die Samten Nipa Gangene Lepsane, die Delatene Semtichine Temporiore, die Delatene Langong Shasige. Die
Langong
Shasige. Die Also man spricht auch in diesem Art von geistigen Ruhezuständen auch davon, dass dann auch eine Art von Einsicht oder Vipassana da auch vorhanden ist, auf weltlicher Ebene. Diese Art kann also auch hier für diese Art Zustände von geistiger Ruhe auch Shamatha und Vipassana unterscheiden. Das ist aber eine Art von Vipassana, was sich nur auf das Fortschreiten auf diesen Stufen der Meditation bezieht. Dass wenn jemand erkennt, der vorige Zustand ist noch unruhiger, bin ich noch weiter aufgeregt, ich möchte noch einen Zustand erlangen, der noch ruhiger ist. Das ist auch eine Art von Einsicht, aber diese Einsicht ist keine Einsicht, die über die Welt hinausgeht. Um über diese Welt hinauszugehen, eine endgültige Befreiung zu erlangen, bedarf es des Verständnisses von Leersein, von Leerheit. Leerheit, natürliche Leerheit aller Erscheinungen, die muss entdeckt werden. Ich habe dann gefragt, ob es möglich ist, für solche Götter in diesem Formbereich dann und da mal zu praktizieren und Leerheit zu erkennen. Und wie gesagt, das hängt eben vom Einzelnen ab. Es gibt in dem Formbereich Götterwesen, die dazu in der Lage sind und die das auch machen, andere tun es nicht. Das hängt dann von dem einzelnen Antrieb ab, den man mitbringt. Insgesamt kann man alle Handlungen innerhalb von Samsara aufteilen in drei, nämlich einmal in ungute Handlungen, die Leiden hervorrufen und Wiedergeburt in den niederen Lebensbereichen, in positive Handlungen, die bringen Wiedergeburt in den freudigen Zuständen, und dann gibt es sogenannte unbewegtes Karma, unbewegte Handlung, und die führen zur Wiedergeburt in diesen Götterbereichen. Eben einfach nur Stillstand. Und ist aber letztendlich dann auch kein Ausgang aus Samsara, sondern dann geht es dann auch wieder, wenn diese Energie aufgebraucht ist, geht es dann wieder rund. Ja. Das braucht, was also hier gebraucht wird, ist also um wirklich aus dieser Welt herauszukommen, braucht man eben Weisheit und nicht bloßes Stillstand von Gedanken. Der Zustand ist also auch nicht. Dann gibt es noch ein drittes Missverständnis, nämlich den, wo alle Gedanken mal, heißt es hier wörtlich, vollständig zur Ruhe gekommen sind. Das ist dann, wenn man in Schlaf verfällt. Oder in Ohnmacht fällt, zum Beispiel beim Tiefschlaf, dann sind ja auch zunächst mal alle Sinneseindrücke weg und die Gedanken, die wir uns so den ganzen Tag machen, die sind dann auch mit einem Mal abgerissen. Und das ist also auch ein Nichtvorhandensein von Vorstellungen. Es ist aber eine Dumpfheit, es ist keine Klarheit da. Und diese Art von Vorstellungsfreiheit ist es nicht. Es ist nur so ein Blackout. Im gleichen Fall, wenn man also in Ohnmacht fällt oder auch vollständig betrunken ist. Und dann gibt es noch den Zustand der Götterbereiche, die Gokunyam Dutsina Tela. Dann gibt es den Zustand des Aufhörens, der im Ruhen von Meditation ein Bereich von Formgötter, in dem alle Arten von Sinneseindrücke, von Bewusstsein, von Sinnesbewusstsein nicht auftreten. Also so eine ganz spezielle Art von geistigem Stillstand, in die sich diese Wesen hineinkatapultiert haben, durch Meditation, dass für alle Sinneseindrücke aufhören. Aber in dem Zustand sind sie sogar völlig unerreichbar, solange bis diese Energie sich erschöpft hat und dann geht wieder alles von vorne los. Es hat eben keine dauerhafte positive Wirkung. Das sind die sind von außen völlig unansprechbar, weil sie keine Sinneseindrücke mehr haben. Für die Zeit sind alle die begrifflichen Vorstellungen, die mit Sinneseindrücken verbunden sind, sind völlig zum Stillstand gekommen, Sinnesbewusstsein, und sie ruhen praktisch so in sich selbst, aber das ist ein reiner Stillstand, in dem sie da sind, und dann, wenn diese Latenzzeit vorbei ist, dann kommen die Gewohnheitsmuster wieder hervor und dann sind sie wieder in Samsara, genauso wie alle anderen.
Das heißt, kommt nicht von außen, sondern doch von eigenem Bewusstsein die Bewegung.
Die kommt dann wieder aus dem Bewusstsein heraus. Ne?
Weil du vorher gesagt hast, die sind nicht ansprechbar.
In dem Zustand von sind außen. Sie nicht. Ja, es sind in dem Zustand, als sind sie nicht. Da kann ihnen keiner jetzt nochmal einen Ratschlag geben, sagen, ah, das ist nicht so gut, was du hier machst. Ne? Wäre besser, wenn du was anderes machst, weil sie einfach weder noch sehen noch hören, sich völlig, völlig zurückgezogen haben.
Aber da gibt es kein Außen, das ist sowieso alles nur sein Bewusstsein.
Ja, gut, also für sie ist ein einfaches Blackout, ne? Einfach so ein Stillstand.
Das ist ein Karma, seine karmischen Eindrücke kommen nicht hoch, muss man so sagen.
Die manifestieren sich nicht, sind aber latent vorhanden. Ja. In dem Augenblick, wo dieser Stillstand, der künstlich erzeugte, dann aufgebraucht ist, dann kommt von innen her wieder die Gewohnheitsmuster und dann geht das Ganze weiter. Die Shiva da neba, die kannst du ja so sagen, die Kabatelgo. Die Gopinjung, die
Gopinjung, die Pagwala, die Gopinjung, die Jure. Na, die ist ja mal, die Zorndobo.
Also,
die Himmel, die Alle, Zorwand, die Himmel, die Zorwand, die Himmel, die Himmel, die Himmel, die Himmel, die
Ja, es gibt unter dem gleichen Namen, also hier so ein Zustand, ein Ruhen des im Aufhören, gibt es also nicht nur ein weltliches Ruhen im Aufhören, sondern es gibt auch das der Erhabenen des Shravaka-Pfades und des Padigabuddha-Pfades, die nämlich dann am Ende des Weges dann auch in den für sie ewigen, aus Mahayana Sicht aber nur 80.000 große Kalpas lang währenden Zustand von völligem Frieden hineinfallen. Das ist aber hier nicht mit gemeint, sagt Rinpoche, sondern in diesem Fall hier heißt dieses Ruhen im Aufhören oder dieses Versiegen der Zustand von diesem Götterbereich, diesem speziellen Götterbereich, in dem alle Sinnesbewusstseine zum Stillstand gekommen sind.
Habe ich eine Frage an Rinpoche, wenn man in der China-Meditation keine Körpererfahrung hat, also der Körper löst sich quasi auf und auch der Kopf, so wie sein Trichter, kommt in den Raum. Ist das eine Gefahr, wenn man das oft erlebt, dass man das als Gott wiedergeboren wird?
Dann ist hier ein Das bezeichnet man als von den verschiedenen Arten von Meditationserlebnissen, ne? Ist das eins, was ein Leererlebnis von Leersein, ne? Von Leer, nein, Leererlebnis, ne? Mit zwei E, ne? Und wenn man da kein Anhaften dran hat, dann ist da kein Problem mit verbunden. Wenn man daran anheftet, dann könnte das zu einer Ursache für eine Wiedergeburt in einem solchen Götterbereich.
Ja, die Anhaftung ist groß. Das ist ein toller Zustand. Das
ist das von den drei Klassen, sagen wir mal, wenn man alle Meditationserlebnisse in drei Gruppen einteilt, ne, dann gibt es solche, die reine Zustände von Freude sind, ne, reine Freude, Wonne-Zustände, dann gibt es solche, die sind mehr von deutlich Klarheit, ne, ganz überdeutlich alles ist, ne. Und dann gibt es den Zustand von der Erfahrung von Leersein, ne? Und nichts ist. Diese, die führen der Reihe nach, wenn man daran anhaftet, zur Wiedergeburt in den drei Bereichen von Samsara. Wenn man also an dem Zustand von Wonne anhaftet, dann führt es zu einer Wiedergeburt im Begehrdebereich. Wenn man an dem Zustand von Klarheit anhaftet, dann in einem Formenbereich. Und aus diesem Gefühl von Leersein heraus, wenn man daran anhaftet, dann führt es zur Wiedergeburt in den formlosen Körperbereich.
Ja, guck mal, jetzt ist hier so.
Du musst uns so deine Adresse da lassen,
damit du das ich messe, ob die Schnellmeditation gelungen ist oder nicht, anhand dieses Zustands. Ne? Und ich freue mich, wenn es eintritt.
Ja, das ist Anhaften. Ja, das ist mein so definiertes Anhaften. Ne?
Das heißt, ich soll mich freuen, wenn es nicht
eintritt. Nee, ist egal, ob es auftritt oder nicht. Das ist, ne? Wenn man nicht anhaften heißt, dass es einem fällt, dass man ohne Erwartung ist. Wenn man jetzt sagt, Meditation ist das, dieser Zustand, versucht ihn immer wieder zu erzeugen, dann ist das ja anhaften. Und dann kann man, wenn vorausgesetzt, also die Meditation wäre wirklich, würde so stark werden, die Konzentration, werden die Bedingungen dafür, dann könnte das in der Tat zu einer Ursache für so einen Götterbereich werden. Ich meine, du bist ja andererseits auch in einem Prozess von Studium, da ist ja genügend Ablenkung sonst auch da. Es mag ja Leute geben, die dann jetzt sehen wir sich völlig zurückziehen und sagen, ich mache jetzt nur noch das ist es. Ne? Das ist genau das, was ich will. Und denke, dieser Zustand, den will ich haben und den versuchen, den jetzt immer wieder zu erzeugen, ne? Konzentrieren sich nur darauf, ne? Kann das zu sowas führen. Ja?
Also man müsste jahrelang in der Höhe sowas meditieren, dann würde das...
Ja, ich meine, wie lang, das hängt ja davon ab, wie viel man an Energie davon aus früheren Lebzeiten mitbringt. Ja? Nur entscheidend ist ja, dass man jetzt auch lernt, aha, gut, jetzt bin ich ja noch in dem Zustand von geistiger Wachheit. Ne? Bin dabei, mein Intellekt zu schärfen. Bin ja nicht in so eine Ruhe hineingefallen. Ja, ne? Jetzt kann ich ja noch drüber nachdenken und sagen, aha, das ist es, also das kann nicht, das, Und das entspricht nicht den Merkmalen von Wirklichkeit, das ist eben nur ein Anhaften. Und ich mir das immer wieder klar mache, dann wird dieses Anhaften auch von alleine verschwinden eines Tages. So, am Anfang haben wir immer Anhaften an diese Zustände. Das ist ja in diesem Mahamudra im Gebet, glaube ich, auch erklärt worden, oder als kompetierter Kamala Shila auch im Mahamudra erklärt hat, hat auch davon gesprochen.
Was doch noch eine gewisse Chance.
Ich habe kaum Chance.
Nee, ist doch gut, wenn man so etwas erlebt hat, dann hast du jetzt doch auch eine direkte Erfahrung, was davon. Wenn man gerade Gefahren überhaupt nicht kennt, ne, dann ist es ja nur eine Theorie. Ne? Wenn man aber selber Dinge erlebt und dann sich Gedanken macht, ist das jetzt richtig oder nicht, dann lernt man doch da auch viel mehr von.
Ich dachte, es muss so weitergehen. Das heißt, dieser Zustand ist Voraussetzung für die nächsten. Ne? Ist es nicht so.
Hm. Die nächste für was? Ne? Das ist ja eine Aufgabe unseres Studiums, dass wir rauskriegen, was jetzt das nächste ist, nämlich näher an Wirklichkeit daran zu kommen. Wenn wir es nur auf solche Ruhezustände beziehen, dann ist das weltliches Vipassana. Nämlich diejenigen, die solche Götterbereiche erlangen, die haben ja auch ein Bewusstsein davon, wie viel Ruhe oder Unruhe sie haben. Ne? Und sie wissen das oder sehen andere, die noch ruhiger sind als sie. Und denken, ah, da geht's lang. Ne? Da geht's weiter. Und dann versuchen sie das zu erreichen. Und so gehen sie diesen Weg. Ne? Das nennt man den Pfad des Brahman. Ne? Brahman-Pfad. Ne? Und während, was wir versuchen zu machen, im Mahayana damals zu sehen, was weitergeht, nämlich zu unserer Intelligenz zu schärfen, was Wirklichkeit und was nicht ist. Was ist Täuschung, was ist Wirklichkeit? Wenn wir das immer besser unterscheiden lernen, kommen wir immer näher dran an Wirklichkeit. Bis schließlich, wenn dann die Vorstellungen aufhören, dass das der Zustand, der da eintritt, nämlich ursprüngliche Weisheit ist und das direktes Erkennen von Wirklichkeit und nicht bloßes Versiegen von Gedanken, die dann nachher wiederkommen. Ja, das war also das hier und dann diese anderen Zustände, die wir eben hatten, waren mit dem, wenn man berauscht ist. Ach so, ja, genau, und Schlaf und Ohnmacht, das ist ja unmittelbar klar, dass das nicht lange anhält. Dann gibt es noch ein viertes Missverständnis, nämlich, dass man die Dinge, die von sich aus, von ihrem Wesen her schon frei sind von Gedanken, verwechselt mit dieser nicht vorstellenden ursprünglichen Weisheit. Was ist das? Dies sind die Sinnesorgane, unsere reinen Sinneswahrnehmungsbewusstseine. Ne? Das ist die direkte Augenwahrnehmungsbewusstsein, Ohrhörwahrnehmungsbewusstsein und Geruch, Geschmack und Berührungsempfindung. Das sind im ersten Moment völlig frei von Vorstellungen. Die Vorstellungen werden nachher sozusagen darauf gelegt und darauf projiziert. Die reine Sinneswahrnehmung ist frei von Vorstellungen. Das alleine qualifiziert sie aber nicht für ursprüngliche Weisheit, sondern das ist ja nichts weiteres, als was ihre Eigennatur ist, dass die Vorstellungen eben erst dann nachher darauf entstehen. Ja, genau, hier wird sogar gesagt, auf die Sinnesorgane bezogen, sagt, dass die sind ja die reinen Sinnesorgane, das ist ja eigentlich, die sind halt eben, von physischer Natur her ist kein Gedanke drin in den Sinnesorganen, aber das macht sie noch nicht zu einer nicht vorstellenden ursprünglichen Weisheit. Und dann gibt es das letzte Missverständnis, was nun das Offensichtlichste ist, deswegen heißt es auch so. Nämlich das Anzeichen, das offensichtliche Anzeichen. Und das ist dann, wenn man sich hinsetzt und sagt, ach ja, genau, also nicht vorstellen, ursprüngliche Weisheit. Es geht darum, keine Vorstellung zu machen. Jetzt setze ich mich hin und bin jetzt frei von Vorstellungen. Ne? Ja, so, wenn man sich das so sagt, ne? Das macht man auf eine subtilere Weise, vielleicht macht man das sogar immer wieder. Das ist jetzt nur so grob, klingt das lustig, aber auf eine gewisse Weise macht man das auch. Und der Gedanke jetzt will ich frei von Vorstellungen sein, ist ja nun offensichtlich das Gegenteil von dem, was man will. Ne? Wenn ich mir denke, bin jetzt frei von Vorstellungen, dann habe ich ja die Vorstellung, nämlich die, dass ich nicht denke. Und das ist also das Anhaften an dem Zustand von Vorstellungsfreiheit trotz Vorhandenseins des offensichtlichen Anzeichens dafür, dass es doch da ist. Ne? Und so müsste man das so auflösen praktisch. Ultrafil. Ja, wenn man diese fünf Arten von Missverständnis beseitigt hat oder diese Missverständnisse auch abgrenzt, dann, was dann übrig bleibt, ist dann eben ursprüngliche Weisheit, Tabula Simpatik, in der Koran Simmune sind wir hier infiziert oder sind wir hier in der Wohnung. De tana mitok chesa vidra du yur nana nangso de tana tsepar pak pe tsur si zna pa mitok pe yeche ti reng zen ya. So wird man also die Kennzeichen ursprüngliche Weisheit dann verstehen, wenn man all die vier anderen Zustände, die man auch in gewisser Weise als vorstellungsfrei bezeichnen könnte, entlarvt als etwas, was noch nicht die ursprüngliche Weisheit ist. In der Tat dann Jöpe Nampa Kantian Mitok Jan Nelok Mixo Mepe Dön Tetsam Ki Rapprep Mepe Sosa Rangi Lechen Nama Kone Shalwa Lan Nampa Mitok Lechen Nisi Shiba Zahra Nampa Tiria Mitok Jan Nelok Mixo Mepe Dön Das ist der Punkt mit dem Merkmal. Und dann kommt das nächste, Nummer 3, ist der besondere Unterschied. Was hebt jetzt diese ursprüngliche Weisheit heraus? Macht sie zu etwas Besonderem? Zum Besonderen hier jetzt bezogen auf die auf geringerwertige Möglichkeiten aus dieser Welt rauszukommen, andere Pfade. Diese nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit ist ja das, was die vollständige Transformation herbeiführt. Das hatten wir ja schon mal an einem anderen Punkt, während das bei das Ergebnis, die Transformation in Individuen, die in den Staffakayana folgen, eben keine vollständige ist. Das wird hier nochmal aufgegriffen, inwieweit also das, was jetzt diese Umwandlung eigentlich bewirkt, diese nicht vorstellende ursprüngliche Weisheit, in sich schon besonders ist. Besonders ist, dass man merkt, dass es eben zu einem besonderen Ziel führen muss. Der Rotvers ist wieder sehr, sehr kryptisch. Die genaue Kenntnis der Besonderheit, steht hier, ist das Freisein von Vorstellung, dass es nicht nur vorübergehend ist, dass es nicht verweilt, ewig ist oder auf Dauer und die unübertreffbare aller Ausdrucksformen. Das sind die fünf Arten von Besonderheit.
Wie hast du das letzte
genannt? Auch die unübertreffbare Art von Ausdruck oder von Manifestation.
Dass da alle Ausdrucksformen hast.
Ja, Ausdrucksformen. So, mal gucken, wie das was nachher am besten passt, Familie hat hier. Sumpati Bariyam Sushepani. Fünf verschiedene Sachen wieder. Nummer 1. Besonderheit Nummer 1 ist das Freisein von Vorstellen selbst, also das nicht Vorstellen selber. Nämlich was? Das muss man beziehen auf das, wogegen das ist ja besonders sein soll, gegenüber den geringerwertigen Ansätzen, über diese Welt hinauszugehen. Und geringer sind die anderen Pfade ja doch durch ihre Motivation, wie wir das damals schon anhand des Zitats aus der Bodhicaya Avatara kennengelernt haben, dass also das Verständnis von Leerheit ist, dass man ohne Angst und ohne Anhaften in dieser Welt verbleiben kann. Das ist das Frucht von Leerheit. Das war ja, dann hat er mich ja mal an diesem einen Abend gesagt. Und zum Wohle aller Wesen, die nämlich in dieser Welt sind und aus Unwissenheit Leiden erfahren. Während jemand, der dem Shravaka und Padyega Buddhayana folgt, der die Ursache von Leiden sieht in dem Missverständnis des eigenen Ichs und des eigenen Anhaftens und jetzt das Gegenteil entwickelt, nämlich eine Abneigung gegenüber dieser Welt und versucht, alle diese Situationen von Anhaften zu vermeiden und sich völlig auszugrenzen aus dieser Welt. Und während weltliche Wesen halt sonst an den Erscheinungen anhaften. Und ihr Mahayana ist besonders darin, dass eben weder Anhaften noch Ableigungen gepflegt werden, sondern man die natürliche Leerheit erkennt. Und ursprüngliche Weisheit ist es deswegen auch das, was die Abwesenheit von Vorstellungen des Anhaftens an Samsara und des und einerseits und nee, umgekehrt, es ist die Abwesenheit von Vorstellungen des Anhaftens an Nirvana und des Ablegens, Abweisens von Samsara. Diese Zweiteilung über ein Wissen oder eine Intelligenz von Shravaka-Yamana oder Pratyeka-Buddhayana als besonders abhebt, heraushebt. Ein zweiter Unterschied besteht darin, dass es nicht nur vorübergehend ist. Was ist denn vorübergehend? Vorübergehend ist all das, was man eben auf dem Pfad, solange bis man das endgültige Ziel erlangt hat, eben an Schleiern, an Geistestrübung aufgibt und an Erkenntnis und Einsicht erwirbt. Das sind Dinge, die sich verändern auf den Stufen des Weges. Man wird etwas mehr erkennen auf der nächsten Stufe und dann ist das, was man vorher erkannt hat, eben hat sich als nur zeitweilig erwiesen. Und ursprüngliche Weisheit ist also nicht nur dieses Zeitweilige von des Ablegens von Geistestrübungen und von Erkenntnis auf dem Pfad, sondern ist die vollständige das Heranreifen oder die Vollendung davon. Das ist das Zweite, und dann kommt das Dritte. Heißt nicht verweilen, worin nicht verweilen. Im Verweilen nehme ich nicht einerseits in Welt, in weltlicher Existenz, und verweilen auch nicht in bloßer Ruhe, in Stillstand, in Frieden. Verweilen in keinem Extrem, was auch immer. Das Verweilen in Welt haben wir ja schon, das kennen wir ja. Das ist ja der berühmte Kreislauf, der immer so weitergeht, deswegen gibt es da keinen Anfang und kein Ende für sich. Und auf der anderen Seite, der Ausgang besteht in, ein Ausgang besteht eben in diesem Zustand von Ruhe und Frieden, den Arahats oder Pratyekabuddhas erreichen, der aber aus Mahayana-Sicht eben auch nicht ewig wird. Und in einem dieser beiden Extreme verweilen sie also nicht und verweilt also auch diese ursprüngliche Weisheit nicht. Gut, dann ist der Punkt 4 ist dauernd oder immerwährend. In welchem Sinne nämlich? Weil der Dhammakaya vom Wesen her beständig zum Wohl anderer, solange wie Samsara existiert, verweilt. Es ist dauerhaft. Solange wie Samsara verweilt, sind auch gleichzeitig die Qualitäten des Dhammakaya anwesend. Deswegen ist diese ursprüngliche Weisheit dauerhaft. Dauerhaft nämlich so lange wie Samsara verweilt. Und das ist ja nun bekanntlich endlos. Das ist übrigens auch, fiel mir dabei ein, als er das sagte, auch so eine Überlegung, mit der man sich klar machen kann, dass das Ergebnis, was erreicht wird, endgültig ist. Wir hatten ja gestern so eine Diskussion, ne? Warum? Weil es ja gar kein Hinausgehen von woanders hin ist. Ne? Samsara geht ja für sich so weiter und sind grenzenlos zahlreich viele Wesen. Und wenn sich diese Erkenntnis ausdehnt auf alle diese Lebewesen und auch darauf ausgerichtet, eben so lange wie alle Lebewesen da sind, für sie auch da zu sein, dann gibt es eben allein durch das Fortbestehen von Samsara, muss also auch die Verwirklichung, die über Samsara hinausgeht, ihre Natur sieht, auch weiter bestehen.
Aber du meinst jetzt nicht jenseits von beiden?
Natürlich, aber in gewisser Weise, von sich aus ist es jenseits von beiden. Nur wenn wir in unseren Begriffen, ne, teilen wir das ja, sagen wir, den Samsara und Nirvana. Aber von der ursprünglichen Weisheit selbst aus gesehen, gibt es da kein, weder das eine noch das andere.
Dann ist es klar, dann ist es nicht rückgängig zu machen, wenn es jenseits von beiden
ist. Ja, es ist jenseits von beiden, weil es eben auch kein, weil diese Art von Samsara, von Nirvana eben ja in Samsara verbleibt in gewisser Weise. Ne? Bleibt nämlich zum Wohle aller Wesen genau da. Ne? Mhm. Nirgendwo anders, nämlich genau in den Erscheinungen. Und solange wie die Wesen da sind, ist nicht ein Samsara irgendwo als eine ruhige Insel woanders. Ein Nirvana meine ich. Ne? Mhm. Gut, das ist die Dauerhaftigkeit. Und die fünfte Besonderheit ist, ursprüngliche Weisheit ist komisch, weil es nichts gibt, was darüber, was höher stehend wäre, höherwertig wäre, ist es die beste, unübertreffbare, oder das Beste von allem. Das Nampa, ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll, Gestalt oder Ausdruck. Das sind die fünf Art und Weisen, in denen diese ursprüngliche Weisheit auf besondere Weise sich heraushebt über den Pfad der Shravaka und Pratyeka Buddhas. Ja, weil nämlich das kann man also genauso gut umdrehen jetzt und sagen, was haben jetzt auf der anderen Seite Shravakas und Pratyeka Buddhas? Sie haben nämlich Vorstellungen über Samsara auf der einen Seite, dem sie entfliehen wollen, und Nirvana, das sie erreichen wollen, müssen wir uns auf die anderen auch anwenden können. Dann ist das, was sie erreichen, ihr Ruhe- und Friedenszustand, ist auch kein endgültiger, sondern ist eben nur 80.000 Kalpas lang. Dann drittens verweilen sie, nämlich sie verweilen in einem bloßen Zustand von Frieden, Ruhe. Dann sind sie nicht von Dauer, denn das, was erreicht wird, ist nämlich nicht, dauert nicht so lange, wie Samsara dauert, sondern es ist nur so lange, bis ihr Zustand dann aufhört und sie dann doch weitergehen müssen. Und es ist nicht das Allerbeste und Höchste, was erreichbar ist, denn darüber hinaus gibt es noch den Buddha-Zustand, das im Übrigen ja auch die Shravakas und Vajigas gar nicht abstreiten. Die sagen ja auch selber, das Buddha-Zustand ist ja zweifellos viel besser und höher, nur trauen sie sich nicht zu, das zu erreichen. Sagen für uns Normalverbraucher, im Backen wir lieber kleine Brötchen. Sonst müssen wir drei endlose Kalpas für Dienst ansammeln und das schaffen sowieso nur ganz wenige. So sagen sie das, ne? Das ist also Buddha, die Qualitäten des Buddhas kennen sie natürlich auch, aber sie halten das nicht für realistisch, das anstreben zu wollen.
Wer sagt das?
Theravada weiß ich, aber nach dem Schule von Shravaka und Pratyekas, nach dem, was wir sozusagen ein Wissen darüber haben, die Theravada, das müsste man genau gucken, was die machen, das ist eine historisch gewachsene Schule.
Aber gibt es Shravakas und Pratyeka Buddhas Schulen jetzt lebendiger?
Das ist hier als philosophische Sichtweise, was, ne, so wie wir es hier haben, ist als philosophische Sichtweise, aber man müsste gucken, ob diese, was wir als historische Bewegung da in Sri Lanka und Burma und Thailand oder so finden, was die jetzt nun genau sagen. Es kann gut sein, dass die vielleicht sogar im Mahayana-Gedanken auch haben.
Die haben aber das.
Zum Teil oder haben oder inwieweit, das muss man genau prüfen. Das ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt eine historische Bewegung, die sich ja auch vielleicht gewandelt habe, mitnehme, oder ob ich etwas als philosophische Schule sehe oder als etwas, was einer bestimmten Motivation entspricht. Kann ja auch sein, dass in Tibet, wo an sich alles Vajrayana ist, Leute finden, die eine Hinayana-Motivation haben. Ne? Kann uns auch passieren, dass wir so in unserer Vajrayana-Praxis auch nur mit einer Hinayana-Motivation oder einem Hinayana-Verständnis machen, vielleicht noch nicht einmal das. Heute hatte Rinpoche das in anderen Klassen nochmal sehr schön herausgehoben und sagt, dass die wir normalerweise eben in diesen achtweltlichen Gewohnheitsmustern verfangen sind und die eigentlich, dass wir immer gerne versuchen, Leiden zu vermeiden und Freude zu erlangen. Wenn Leute, wenn wir was Angenehmes hören, freuen wir uns, wenn wir Unangenehmes hören, ärgern wir uns. Wenn Leute uns loben, dann gehen wir auf, und wenn wir was Schlechtes hören über uns, dann sind wir depressiv. Ne? Das sind so, wir möchten gerne Gewinn haben und Verlust vermeiden. Das sind die achtweltlichen Gewohnheitsmuster, und wir hatten so ein Lied von Milarepa da erklärt und sagte, Milarepa ist jemand, der eben wirklich jenseits davon ist. Und auch wenn wir immer uns eigentlich in unserer Praxis innerhalb dieser acht Gewohnheitsmustern verfangen sind, dann muss man trotzdem wenigstens wissen, wie es richtig geht und wie jemand, wie Milarepa das darstellt, wie es eigentlich ist. Das sollte man wenigstens kennen. Und ab und zu muss man mal gucken, dass man selber auch von diesen Fehlern nicht frei ist, dass wir in diesem Muster drin sind. Wenn wir nämlich entdecken, dass wir uns freuen über Lob und über Tadel ärgern, dann sind wir in diesen acht weltlichen Gewohnheitsmustern drin. Und dann haben wir natürlich vielleicht noch nicht einmal die Motivation oder Einsicht eines Schauwaka. Gut, das waren die fünf Besonderheiten. Ach ja, genau, bis dahin hat das auch gemacht. Der nächste Punkt ist nämlich etwas länger und enthält auch irgendwas Kompliziertes. Das sollte also heute dann nicht machen. Ich bin der Tashi, Tashi,